Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! Howdy und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der B-Western-Sheriffs, eurem B-Western-Podcast, in dem wir uns mit allem beschäftigen, was so rund um den B-Western passiert ist, vor allem in den 1950er und 1960er Jahren. Und auch die heutige Folge werde ich wieder nicht alleine bestreiten, denn auch an meiner Seite ist heute wieder, oder sagen wir vielleicht besser, neben mir im Sattel sitzt auch heute wieder mein Vater. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Format.
Hallo.
Erstmal vielleicht die Eingangsfrage, damit du auch direkt warm wirst. Warum reden wir denn heute eigentlich? Erzähl mal kurz aus deiner Kindheit, warum reden wir heute über Lederstrumpf? Ganz kurz, was fasziniert dich an der Figur, bevor wir über den Film Lederstrumpf sprechen?
Die Figur hat mich fasziniert. Ich habe hier ein paar Bücher liegen, das kann man ja nicht sehen, deswegen muss ich das ein bisschen beschreiben. Also 1, 2, 3, 4, 5 aus dem Goldmann Verlag, die habe ich entdeckt im Bücherregal meines Vaters. Romane von James Fenimore Cooper, diese Lederstrumpf-Romane, die gehören zu den Büchern, die ich sehr gut finde, ohne sie jemals gelesen zu haben. Ich habe es immer mal versucht, aber das ist wirklich sehr ausführlich und wie ein Breitwandfilm formuliert. Das muss ich jetzt nicht unbedingt lesen, aber vielleicht tue ich das ja nochmal. Es gibt von den Lederstrumpf-Romanen gibt es insgesamt 5. Wie gesagt, ich habe die hier vor mir liegen. Das fängt an mit Die Ansiedler aus dem Jahr 1823 und das geht dann weiter mit Der letzte Mohikaner, Die Prärie, Der Pfadfinder und Der Wildtöter. Der Wildtöter war der letzte Roman aus dieser Romanfolge aus dem Jahr 1841.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen, und zwar über den Film Lederstrumpf mit dem Untertitel Der Wildtöter, also der letzte Roman von Fenimore Cooper. Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, um das noch ein bisschen auszuschmücken, wer das so ein bisschen kennt oder mal gelesen hat, das werden die wenigsten wahrscheinlich noch gelesen haben, mein Opa, dein Vater hat es noch gelesen, diese Karl-May-Romane. Ich glaube, die sind ein bisschen damit zu vergleichen, also auch sehr weite und breite Landschaftsbeschreibungen. Man hatte eben viel Zeit im 19. Jahrhundert und konnte, glaube ich, noch sehr ausführlich schreiben. Die Geschichten spielen allerdings alle im 18. Jahrhundert, die James Fenimore Cooper da beschreibt, also er hat sie im 19. Jahrhundert geschrieben, die spielen im 18. Jahrhundert. Ja. Also in der Zeit, in der Gründerzeit, kann man ja sagen, der USA. Ne? Es gab noch die ersten 13 Kolonien und wir hatten es vor allem zu tun mit noch den typischen Waldstämmen, wie wir sie immer nennen, den Irokesen, Huronen, Mohikanern, Delawaren und wen es da noch alles gab. Darüber werden wir gleich im Film auch noch weiter ausführlicher sprechen, wenn wir über den Film reden. Zunächst möchte ich aber, bevor wir starten, noch kurz etwas sagen zur letzten, vergangenen Folge. Da wurden wir nämlich durch mein Girl darauf aufmerksam gemacht, dass Lucille Ball eine doch sehr, sehr bekannte Schauspielerin war. Die hat nämlich in den 1940er Jahren in zahlreichen Filmen mitgewirkt und ist ab 1951 der Star der Fernsehsendung I Love Lucy gewesen und war damit eine der beliebtesten Fernsehkomikerinnen. Also wir haben in der letzten Folge, als wir uns beide fragten, wer ist denn Lucille Ball, weißt du, neben dem anderen Schauspieler, wer das nochmal gewesen sein könnte, die Königin.
Wir fragten uns nicht, wir fragen.
Ja, ja, es war noch Spaß. Weißt du noch, wer das denn gewesen sein könnte, jetzt wissen wir es. Also sie war doch sehr bekannt, vor allem in den 50er Jahren und mit der Serie I Love Lucy, in der sie eben als Komödiantin auftrat, hat sie da wirklich großen Erfolg gehabt in den USA. Also sie war uns völlig unbekannt, das wollte ich an der Stelle sagen.
Ja, aber solche Filme auch nicht sehen.
Ne? Das stimmt. Und weil wir ein B-Western-Podcast sind und uns vor allem darauf konzentrieren. Möchten. Und damit kommen wir auch jetzt nach einem etwas längeren Intro, so möchte ich es mal formulieren, erstmal zu unserem eigentlichen Film heute. Denn heute wollen wir über den Film Lederstrumpf sprechen von 1957. Der heißt auf Englisch Deerslayer, ne?
Ja, und das ist, ich wiederhole mich jetzt, aber das macht ja nichts, das ist der letzte Roman dieses fünfaktigen Dramas. Vielleicht noch ein Unterschied, fiel mir gerade ein entscheidender Unterschied zu Karl May. Karl May zu lesen hat mich nie gelockt. James Fenimore Cooper lockt mich dann irgendwie immer noch, weil er ist halt Amerikaner und er wusste, wovon er schreibt.
Das stimmt, ne? Er war jetzt kein Sachse, der sich das irgendwie ausgedacht hat. Ne?
Er kannte die Landschaften und so weiter bei aller Fantasie. War das doch recht realistisch geschrieben. Ne?
Ja, und ich glaube auch deswegen hast du gesagt, ist dieser Film auch interessant, ne? Weil es dann doch irgendwie so ein Abenteuerfilm ist, über den man ja aber auch sprechen kann, weil er eben dann doch sich getraut hat, dieses ja doch große Werk, was Fenimore Cooper ja mit 5 Romanen hinterlassen hat, ne, in einen Film zu pressen von gerade mal, wie lang ist der Film? 77 Minuten?
Ja, ursprünglich 77 und dann hat der deutsche Verleih, ne, ja, hat dann 5-6 Minuten gestrichen.
Ganze 10 Minuten sogar 10 gekürzt.
Minuten gestrichen, weil das wohl zu hart für das Zielpublikum, als zu hart für das Zielpublikum empfunden wurde.
Da fand ich die Formulierung ganz interessant, die ich in dem Beiheftchen gelesen habe, über die DVD-Veröffentlichung reden wir ja auch noch später, obwohl es ja sogar eine Blu-ray ist in dem Fall. Aber das, die Schultaschenträger, für die sollte dieser Film nämlich geeignet sein. Ja. Und deswegen hat man dann Skalptierszenen, die es da Beispiel drin in dem Ursprungsfilm eben gab, rausgeschnitten. Und das Ganze dann eben auf 66 Minuten gekürzt. Ich glaube, sowas würde heute als lange Serienfolge laufen, aber nie mehr als Kinofilm.
Ja, und weil das halt ein Problem war, weil man konnte schlecht einen vollen Eintrittspreis für einen halben Film nehmen, hat man sich was ausgedacht, aber das hat mein Sohn ganz genau recherchiert und deshalb erzählt er das jetzt auch.
Genau, wir wollen vielleicht erstmal ganz kurz über den Inhalt sprechen, weil ich nämlich aus unserer Hörerschaft gehört habe, dass euch das auch oft gefällt, wenn wir erstmal über den Film an sich sprechen, also über den Inhalt, die Handlung des Films. Ja. Und dann würde ich darauf eingehen, wie ist das Ganze denn gemacht worden? Also, um was geht es eigentlich in diesem Film? Also, der Film spielt, wie gerade schon erwähnt, wie die Romane eben von Fenimore Cooper auch, im Amerika des 18. Jahrhunderts. Und es geht um einen jungen Abenteurer, der heißt Nettie Bumpo oder wird eben auch hier in dem Film nur noch Wildtöter genannt. Gespielt wird er ja von dem Hauptdarsteller, über den wir später auch noch reden würden, über Lex Barker.
Vom Beruf ist er Trapper. Und die Anfangssequenz ist, dass sich Wildtöter und sein Blutsbruder
Chingachgook
auf der Jagd befinden. Also ich fange jetzt mal an mit einem ganz einfachen Überblick. Wir werden aber unserer Linie treu bleiben und wir hangeln uns dann von einem Handlungsstrang zum nächsten. Aber ich dachte, ein ganz einfacher Überblick, damit man überhaupt mal weiß, worum es geht, das könnte ich vielleicht jetzt mal liefern. Also Wildtöter und Chingachgook sind auf der Jagd. Das sind herrliche Bilder, wunderbare Landschaft, schöner Wald und so. Ne? Treffen unterwegs auf einen Händler namens Harry Marsh und außerdem zwei Töchter eines anderen Pelzhändlers namens Tom Hutter, Old Hutter genannt, und allesamt Chingachgook, Wildtüter, Harry Marsh, die beiden Töchter des Pelzhändlers Tom Hutter retten sich vor den Huronen auf Tom Hutters Wasserburg. Marsh und Old Hutter, das kommt dann im Laufe der Handlung raus, sind nicht nur Pelzhändler, sondern auch Sklavenjäger.
Nee, Skalpjäger.
Skalpjäger. Und es entwickelt sich dann ein Kampf um die Wasserburg, denn Old Hutter hat seine Blockhütte ins Wasser verlegt, um halbwegs sicher vor den Angriffen der Huronen zu sein. Aber den Huronen gelingt es, die Wasserburg einzunehmen. Und da spielt uns bei der Abwehr der Huronen eine Kanone, die oben auf dem Schiff, Hausboot, festmontiert ist, eine große Rolle. Auch später wird sie in der Handlung noch eine große Rolle spielen, diese Kanone. Also wie gesagt, das Ergebnis des Kampfes ist, dass die Huronen die Wasserburg erobern konnten. Wildtöter Old Hutter und seine Töchter landen im Lager der Huronen am Marterpfahl. Und damit möchte ich eigentlich auch schon enden. Vielleicht kann ich verraten, die Geschichte geht natürlich gut aus.
Ja, die Geschichte geht Gott sei Dank gut aus. Also sie können sich am Ende befreien, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es geht, wie es im Hollywood-Streifen so sein muss, auf jeden Fall gut aus.
Mit Hilfe der Kanone.
Und wie wir auch gerade erwähnt haben, vor allem auch, weil es natürlich auch irgendwie ein Kinderfilm ist. Ne? Also es hat jetzt schon wenig, also die Skalpierszenen, haben wir gerade schon erwähnt, wurden rausgeschnitten aus Gründen eben, weil man das eben auch für ein Schülerpublikum auch zur Verfügung stellen wollte. Das Ganze. Und ich glaube, in den nächsten Minuten werden wir einfach mal so ein bisschen ausführlicher uns an der Handlung langhangeln und dann so die bestimmten Sachen vielleicht nochmal herausstreichen. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, wenn ich das nicht eingangs habe ich ja schon diese Stämme erwähnt. Die Huronen sind eben einer dieser Stämme, die im damaligen Staate New York eben lebten. Also ihr müsst euch das vorstellen, das war die Zeit, als eben die ersten Siedler nach Amerika gekommen sind und die Engländer eben auch noch quasi die Kolonialmachthaber waren in England, in den USA. Das war eben noch nicht so, dass die USA unabhängig waren, sondern es war eben die Zeit, als der britische König auch noch König über die 13 Kolonien in den USA gewesen ist. Und zu dieser Zeit spielt das. Bei dem Film an sich ist es so sehr interessant, was man am Anfang des Films vor allem sieht, ist eine Karte. Ich liebe ja so alte Karten, wenn die eingeblendet werden. Und da wird auch nochmal erklärt, wo denn wer da lebte im Staate New York. Also mit und
gemalten kleinen Bildern drin.
Genau, so mit Bisons, ja. Mit kleinen und Tippies. Und das wurde da auf jeden Fall alles mit reingemalt. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Und dann kommt der erste harte Schnitt. Und man wundert sich doch, haben sich jetzt aber ganz schön vertan, was jetzt die Aufmachung. Also ihr müsst euch vorstellen, die damaligen Waldindianer, die hatten oft, die hießen nicht auch und wurden ja alle unter Irokesen zusammengefasst. Das war der Grund, weil die alle so eine Irokesenfrisur, das muss ich euch nicht beschreiben, jeder weiß, wie eine Irokesenfrisur aussieht, hatten. Aber man sieht am Anfang des Films dann plötzlich Indianer mit langen, schwarzen, mähnigen Haaren, die durch die Prärie reiten, gejagt werden auch von blau berockter, Kavallerie, die es eben damals vor allem in den Kriegen im 1860er Jahren eben gab, in den Indianerkriegen. Und das möchte ich euch erklären, warum ist das so gewesen? Das haben wir jetzt gerade ein paar Mal schon erwähnt. Also dieser Film ist ja dem Schnitt zum Opfer gefallen. Und in den 1960er Jahren war es dann so, dass die Karl-May-Filme sehr, sehr populär gewesen sind und damit eben auch Lex Barker. Lex Barker, müsst ihr wissen, war der Hauptdarsteller. Also er hat diesen Old Shatterhand gespielt und war damit sehr, sehr beliebt beim deutschen Publikum. Und deswegen wurde dieser Film nochmal ausgekramt. Also der lief 1957 schon mal im deutschen Kino, dann aber in der geschnittenen Version wegen der angeblichen Brutalität. Und dann hat man aber gesagt, 66 Minuten ist jetzt sehr kurz, was machen wir jetzt? Dann müssen wir den verlängern. Und dann haben sie das einfach so gemacht, dass sie eben Versionen von einem anderen Film genommen haben. Diese Szenen, die ich gerade am Anfang... um das bisschen zu strecken. Und zwar einfach aus dem deutschen Film, aus dem deutschen Cowboy-Film, Die schwarzen Adler von Santa Fe. Und das wurde einfach am Anfang dieses Films eingestreut. Ja. Und deswegen passiert am Anfang, ist ein Erzähler, dann sieht man diese Kämpfe innerhalb der Prärie. Also das hat gar nichts eigentlich mit dem Film an sich zu tun, also von den Bildern her, von der Handlung schon. Und dann nach 10 Minuten passiert das, was mein Vater eben gerade schon beschrieben hat. Dann tritt endlich Lex Barker ins Bild. Und das Ganze spielt wirklich auch in dieser Landschaft, die man sich eben im 18. Jahrhundert vorstellt. Also 1700 schießt mich tot. Dass man eben sehr viel Wald hat. Man hat diese gerade beschriebenen Indianer mit diesen Irokesen-Haarschnitten, diese Waldindianer. Und man sieht eben noch sehr viel Kanus. Und es ist alles noch sehr ursprünglich. Ne? Also es ist noch nicht die USA, wie man die aus späteren Western kennt. Es ist keine Wüstenlandschaft, sondern es spielt sehr viel im Wald. Und das ist ja auch etwas, was mein Vater und ich
auch Waldindianer
sehr zu schätzen wissen, weil das gibt auch wenige Western, die sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten Western spielen ja immer in diesen kargen Wüstenlandschaften.
Ja, richtig.
Genau. Und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so ein bisschen beschreiben. Interessant ist nämlich auch daran, und das kann man an der Stelle ja auch sagen, mein Vater hat es ja gerade schon beschrieben, es gibt ja diesen See, auf dem eben dieses Hausboot liegt. Jetzt war es ja natürlich so, dass als dieser Film in den 1950er Jahren gedreht wurde, ist diesen See natürlich längst nicht mehr gab. Es gab diese Landschaft nicht mehr, weil wo der Staat New York einmal bewaldet war, da ist heute Industrie, da ist die Stadt New York, da sind ganz viele andere Städte und das sieht natürlich nicht mehr so urwüchsig aus, wie das noch zu Fenimore Coopers Zeiten der Fall gewesen ist. Und deswegen hat man lange überlegt, wo drehen wir das Ganze denn jetzt? Und dann hat man aber in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles, wie das so oft in den B-Western ist, eine Stelle gefunden, den sogenannten Bass Lake, Yosemite Nationalpark. Und dort hat man dann auch den Bass Lake gefunden, der damals auch wohl noch nicht so touristisch überlaufen war wie heute. Und hat dann da dieses Hausboot hingebaut, weil man gesagt hat, diese Landschaft hier, im Yosemite Nationalpark, sieht noch genauso aus, wie das damals zu Fenimore Coopers Zeiten war. Und hat das Ganze dann eben da aufgenommen. Ja, so ist das Ganze abgegangen.
Gar nicht, ja? Interessant.
Kann doch nicht sein. Eigentlich war das doch deine Vorbereitung.
Ich bereite mich ja nicht vor.
Stimmt, das ist ja dein Part hier. Ja, genau. Und dann gibt es eben, wie mein Vater auch schon gerade so gut beschrieben hat, dann gibt es eben diesen Tom Hutter, der eben Pelzjäger ist, aber eben auch eigentlich ein Skalpjäger und ein Indianerhasser. Das liegt daran, dass der seine Frau eben von Indianern ermordet worden ist. Man fragt sich jetzt so ein bisschen, wenn man Indianerhasser ist, warum zieht man dann mitten in den Wald, wo man umgeben ist von Indianern? Ich hätte dann ja gesagt, okay, ich ziehe vielleicht nach Georgetown oder in irgendeine Stadt, wo ich die nicht sehen muss, weißt du so. Aber er wohnt halt da mit seinen beiden Töchtern. Töchtern, die heißen Judith und Hetty.
Ja, aber er wohnt ja da.
Genau. Weil er Skalpjäger ist. Ja. Aber das erfährt man ja am Anfang nicht.
Genau, aber er ist halt, wahrscheinlich ist er so voller Rachedurst, dass er gesagt hat, komm, ich will im Auge des Feindes, quasi im Auge des Sturms leben. Ja. Und genau, hat sich dann deswegen dahin gezogen. Und ja, dann ist es eben so, dass er da mit seinen beiden Töchtern lebt. Die eine Tochter ist ja so ein bisschen, die hat sich ein bisschen an die Wildheit der Natur angepasst. Es kommt auch im Laufe der Geschichte dann heraus, dass sie auch muikanisches Blut hat, weil, was mein Vater vorhin auch kurz schon gesagt hat, Chingachgook, also der beste Freund von Lederstrumpf, ist ein Muikaner. Und die Feind, der letzte ist ein Sohn, aber das ist ein Fortsetzungsroman. Also das ist der letzte Muikaner, so heißt der Fortsetzungsroman. Wir reden jetzt ja explizit über den Roman oder die Verfilmung des Romans Der Wildtöter, wo er seinen Sohn noch nicht hat. Unkas heißt der Sohn, aber das kommt später.
Ah, ich erinnere mich.
Genau. Kenya habe ich ja auch schon mal erwähnt, einige von euch vielleicht diese wirklich sehr, sehr gute 90er-Jahre-Verfilmung, die ja heißt Der letzte Muikaner, haben ja vielleicht einige von euch da draußen schon gehört. Das ist ja die Verfilmung, die beste Verfilmung, finde ich bisher. Die ist so von 94, glaube ich.
Daniel Day-Lewis.
Genau, mit Daniel Day-Lewis, genau. Und da wird das Ganze auch nochmal ganz gut aufgedröselt. Also wenn euch die Geschichte weiterhin interessiert und ihr wollt diese etwas schweren Romane nicht lesen, dann könnt ihr euch das da auch nochmal angucken, wie es denn mit Lederstrumpf weitergeht, nachdem ihr aber erst diesen Film geguckt habt. Genau. Ja, das vielleicht kurz zur Location noch. Also man hat dann in Kalifornien gedreht und war auch ganz glücklich, das da gefunden zu haben und konnte an der Stelle eben auch das, was in dem Roman ja auch so wichtig war, dieses Hausboot eben auf diesen See bauen. Man hatte den Flusszulauf, auf dem man eben schön die Kanus dann schippern lassen konnte, wo die Huronen dann eben auch die Möglichkeit haben, dieses Hausboot anzugreifen. Und mit der besagten Kanone werden die Huronen dann auch immer mal wieder in die Flucht geschlagen. Aber wie mein Vater gerade schon gesagt hat, am Ende des Films, oder ja, so vor dem Ende des Films, werden eben alle dann nochmal von den Indianern dann doch in Gefangenschaft genommen. Wie hat dir denn das Hausboot so gefallen? Wie fandst du das denn so von der Aufmachung?
Ja, ich fand das Hausboot grandios. Also als Zufluchtsort ein Hausboot. Und das war so wirklich, das war... Ich habe es ja da kürzlich wieder gesehen, den Film, aber das hat mich als Kind beeindruckt. Das hat mich dann jetzt in meinen reifen Jahren auch nicht weniger beeindruckt. Das war wirklich sehr liebevoll gebaut und auch detailreich und so weiter. Ich fand die Idee, ich meine, das war ja die Idee des Autors, aber das ist auch, finde ich, kongenial vom Regisseur und seinem Team umgesetzt worden.
Ja, die haben sich ja wirklich Mühe gegeben, ne, das dann möglichst nach der Romanvorlage, obwohl es ein B-Film ist, aber möglichst nach der Romanvorlage auch eben hinzukriegen. Und es gibt, müsst ihr euch vorstellen, es gibt Falltüren, es gibt Geheimgänge, es gibt
Lupen nach oben aufs Dach. Ja. Da steht, glaube ich, die Kanone, richtig?
Genau. Mhm. Diese Kanone hat er eben auch, vielleicht das auch noch zur Erklärung, hat dieser Tom Hutter eben, bevor wir jetzt gleich auch mal auf die Schauspieler so ein bisschen eingehen, hat der Tom Hutter eben auch, weil der früher Seefahrer war. Daher kommt diese Kanone. Und deswegen hat er die auf das Dach von diesem Hausboot gebaut und damit werden eben auch die angreifenden Indianer, wie gerade schon erwähnt, abgewehrt. Vielleicht reden wir ein bisschen mal über die Hauptdarsteller und ich glaube, da du ja auch ein bisschen Fan bist, kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr über Lex Barker sagen, weil du ja nicht nur ihn als Old Shatterhand kennst, wie gerade schon erwähnt, also Old Shatterhand, die Winnetou-Filme, vielleicht das auch nochmal für euch zum Hintergrund, das sind wirklich deutsche Western gewesen, also sind entstanden, gedreht worden, glaube ich, in Jugoslawien wurden die gedreht.
Okay, also ich soll über Lex Barker erzählen. Ja, erzähl mal ruhig. Also Lex Barker, der hat mich sehr beeindruckt. Als ich weiß gar nicht, der Film ist von 56 oder was?
57, ja.
50. Ich weiß nicht, ob ich den zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe. Vielleicht war ich da 12 Jahre alt oder so, aber der hat mich sehr beeindruckt. Das hat auch eigentlich gar nicht nachgelassen. Der war groß. Ich sitze jetzt hier mit der Physiognomie einer Zaunlatte. Also, da habe ich ihn doch immer schon sehr beneidet. Ja. Der hatte schöne Haare. Mhm. Ne? Blond, kann man blond sagen?
Ja,
ne?
Ja, blond und ein großer stattlicher Mann auf jeden Fall. Ja.
Also war ich sehr neidisch, bin es wie gesagt heute auch noch. Meine Haarfarbe beschreibe ich jetzt dann lieber nicht. Könnte man vielleicht mit schmutzigem Schnee vergleichen.
Ja, wenn du möchtest.
Also denn der Neid hat nicht nachgelassen. Ja. Jedenfalls, dann der strahlte Ruhe aus. Mhm. Ne? Ich weiß, dass Schauspieler wie Lex Barker eben was das schauspielerische Talent angeht, als wenig talentiert dargestellt werden. Aber das ist überhaupt nicht meine Meinung. Der kommt eben wie so Leute wie auch Clint Eastwood, um den mal zu nennen, oder Robert Redford, von dem ich die Tage in Western, modernen Western gesehen habe. Der hieß in Unfinished Life, erzähle ich jetzt nicht die Handlung, der ist von 2004, ein großartiger Quasi-Western. Also solche Leute, die eben mit ganz wenig Mimik, finde ich, sehr viel und sehr viel Ruhe und großer physischer Präsenz, ohne dieses Overacting, dass man sich dauernd am Kopf kratzt oder so, meint, sonst irgendwas machen zu müssen oder komisch grimassieren zu müssen. Das drückt für mich, ist das wirklich Schauspielkunst, wenn man nicht merkt, dass der Schauspieler gerade Schauspieler. Ja. Das ist für mich großartig. Mhm. Das konnte Lex Barker, das konnte Robert Redford, das der kann es ja noch, der lebt ja noch, genau wie Clint Eastwood. Oder von wem haben wir neulich noch gesehen, auch mit großer physischer Präsenz und karger Mimik.
Gregory Peck?
Nee, der liest auch wenig, gehört auch zu den Leuten, die auch da eher darstellerisches Understatement betrieben haben. Nee, sag mal, von dem
Randolph Scott meinst du, ja.
Randolph Scott ist so ein Typ. Und von wem haben wir auch noch einen Western besprochen? Sag mal, Dobbs und das war
Clint Walker.
Genau, Clint Walker. Solche Typen eben, ich glaube, die liegen uns beiden. Ne? Und das sind für mich große Schauspieler, ich wiederhole es nochmal, man merkt einfach nicht, dass die darstellen. Mhm. Die stehen da, ziehen Mundwinkel hoch und deuten ein Lächeln an. Mhm. Das ist nie mehr als eine Andeutung. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Also Tarzan ist bekannt geworden mit seinen Tarzan-Filmen. Mhm. Natürlich, es wird sich inzwischen rumgesprochen haben, oder weil mein Geschmack ist halt, wie er ist. Ich habe den ja schon beschrieben. Ich habe natürlich sämtliche Tarzan-Filme mit Lex Barker. Ich habe überhaupt ganzes Regalbrett voll mit Tarzan-Filmen. Und da fand ich auch schon als 12-Jähriger, 10-Jähriger, die liefen ja alle im ich glaube, das war ZDF.
Ja, war ZDF, habe ich gelesen.
Die Lex Barker Tarzan-Filme, ja, die haben mich beeindruckt, die haben mich geprägt, wie das eben der französische Nouvelle Vague-Film nie geschafft hat. Ne?
Ja, der hat uns beide irgendwie nie abgeholt. Nee. Aber genau, und Lex Barker ist auf jeden Fall ja auch bekannt. Also der hatte so ein bisschen, kann man auch sagen, so ein bisschen eine Karriere wie Clint Eastwood. Ne? Also er hat ein bisschen in Amerika in den 50er Jahren nicht so richtig Fuß fassen können, ist dann nach Italien erst gegangen. Das hat er gemacht, bevor er nach Deutschland gegangen ist. Mhm. Hat dort auch in einem Fellini-Film mitgespielt, nämlich Das süße Leben. Und Fellini ist ja jetzt kein B-Regisseur, sondern hat ja auch wirklich große Filme gedreht.
Und die wir aber nicht gern sehen.
Ich mag nur die Brunnenszene. Ja, aber ich führe sie nicht aus, warum, aber ich mag nur die Brunnenszene. Nee,
das wollen wir nicht ausführen. Ja, ich kann mir das schon vorstellen.
Ja. Auf jeden Fall, die mag ich. Und dann fühlte seine Reise weiter. Es war eben nicht so wie bei Clint Eastwood, der dann eben drei Spaghetti-Western drehte und dann so kultig wurde, dass die Amerikaner gesagt haben, ey, holt den Kerl zurück, den brauchen wir hier in Hollywood. Das ist Lex Barker irgendwie, nicht vergönnt gewesen, kann man so sagen. Also er musste quasi, und das finde ich ja wirklich, also ich finde ja USA top, ne, also von den Filmen, von den Filmstudios natürlich, stelle ich mir so vor, dann gehst du schon nach Italien als Amerikaner und denkst so, ja, ist ja noch einigermaßen was, ich habe immerhin mit Fellini was gedreht, ich habe noch einen Western hier gedreht, noch einen Abenteuerfilm da. Aber dann kommt das Nächste, du musst in die BRD. Und in der BRD kriegst du dann wirklich so einen Kultstatus, der ihm aber, wie ich gelesen habe, auch eigentlich gefallen hat. Also er hatte wirklich von 1962 bis 1963 in 16 Filmen dann mitgespielt. Und er war in Deutschland wirklich unfassbar beliebt. Also Leute liebten ihn einfach.
Er drehte in Italien viele Piratenfilme.
Genau, das meinte ich mit den Abenteuerfilmen. Ja, viele Piratenfilme, genau.
Da habe ich natürlich auch gesehen, aber mit wenig Vergnügen.
Viele davon findet ihr übrigens als kleinen Tipp auch bei YouTube. Könnt ihr einfach mal gucken. Lex Barker, gibt es ganz viele Filme, die könnt ihr euch da einfach bei YouTube auch reinziehen. Auch
im Sonntagsvormittagsprogramm beim MDR aufgeführt.
Ja. Da könnt ihr die auf jeden Fall sehen. Und dann hat er wirklich so ein Jahrzehnt in Deutschland gespielt. Also er hat auch nicht nur Winnetou-Filme, er hat auch wirklich in so schlechten Kriminalfilmen mitgespielt, auch deutschen Geheimagentenfilmen.
Ja, Mabuse. Ich habe ihn neulich die Tage gesehen, weil ich habe im Moment Schulferien in einem Mabuse-Film.
Genau, Mabuse-Film. Und da hat er dann mitgespielt, Dr. Mabuse-Filme. Könnt ihr auch mal kurz googeln, was das ist. Das sind so auch so Kriminalfilme einfach. Es geht in so eine Edgar-Wallace-Richtung auch. Also das sind ja auch so Kriminalfilme. Und dann aber ist er irgendwie ja ganz plötzlich aus dem Leben getreten. Ne? Also es ist wirklich so ganz, ganz rasch irgendwie. Er war in New York, also wo er lebte, ist die Straße lang gegangen und hatte plötzlich einen Herzinfarkt und ist dann eben leider schon im Alter von 54 Jahren verstorben. Also es hat ihn einfach wirklich auf der Straße erwischt und er ist auf der Straße zusammengebrochen. Und das war leider dann auch Lex Ende.
Er war mit Lana Turner verheiratet, ich auch sehr verehre.
Genau, also, Lana Turner, eine große A-Schauspielerin von Hollywood. Ja, aber
also gestern lief im Arte die drei Musketiere mit Lana Turner.
Da spielt die mit, Jahren.
Und dem großen Tänzer
Ah. Ja, nicht Fred Astaire, sondern der andere.
Andere.
Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Gene Kelly.
Gene Kelly, ja, genau. Ne? Gene Kelly, ja, genau. Lief gestern, kenne ich jede Szene auswendig, lief trotzdem im Hintergrund so. Das
ist so, du wolltest aber Lex Barker noch nicht ganz verabschieden. Ne? Du wolltest noch kurz deinen Lieblings-Tarzan-Film mit ihm erwähnen. Hau raus, welcher war das?
Ich habe jetzt gerade einen Moment nicht zugehört.
Du wolltest aber Lex Barker, ich hatte ihn schon beerdigt mit seinem Herzinfarkt in New York. Ich wollte übrigens noch sagen, er war 5-mal verheiratet insgesamt. Also er hat richtig Gas gegeben von der Stelle. Also 54 Jahre, 5-mal verheiratet. Da fragt man sich, wann hat er angefangen? Mit 20 oder 15 war das erste Mal verheiratet? Man weiß es nicht. Aber du wolltest an der Stelle noch kurz mal auf die Tarzan-Filme noch eine Sache erwähnen, nämlich deinen Lieblings-Tarzan-Film mit ihm.
Ja, er hat die Tarzan-Filme, ich glaube 5 Filme insgesamt gedreht, von 1949 bis 1953. Und mein Lieblings-Tarzan-Film überhaupt, wie gesagt, ich habe ein halbes Regalbrett voll mit Tarzan-Filmen, alle möglichen Darsteller. Wer irgendwie eine athletische Figur hat, der hat mal den Tarzan geben dürfen. Also mein Lieblingsfilm von all diesen Tarzan-Filmen ist der Film Das blaue Tal. Erzähle ich jetzt natürlich nicht, weil es nicht hierher gehört, worum es da geht, aber es geht um einen Jungbrunnen.
Mhm. Ja. Und in dem man wahrscheinlich reinfallen kann und dann bleibt man ewig so wie Lex Barker.
Verschollenen Tal.
Ja, ja, natürlich, klar. Verschollene Täler sind ja in so Abenteuerfilmen immer sehr beliebt. Ja. Gehen wir ein Stückchen weiter. Ganz interessant fand ich nämlich noch, dass die eine Tochter von Tom Hutter, Hetty, ich habe den Namen gerade schon mal erwähnt, war die aus Puerto Rico stammende Schauspielerin Rita Moreno.
Ja.
Und die hat tatsächlich auch nochmal echt Karriere gemacht. Also interessant ist an diesem Film sowieso, dass all diese Schauspieler bekannte Gesichter sind. Also Rita Moreno war damals noch kein bekanntes Gesicht, ist aber dann ein bekanntes Gesicht geworden, weil die hat nämlich in dem berühmten Musical-Film West Side Story 1961 mitgespielt und hat dafür auch einen Oscar gekriegt. Also die ist wirklich nochmal ganz nach oben aufgestiegen und hat dann echt nochmal einiges. Also einen Oscar zu gewinnen, wenn man 1957 noch in einem B-Western mitgespielt hat, ist schon eine Leistung. Und soll an der Stelle natürlich auch nicht erwähnt bleiben. Und sie ist auch bis heute, und das fand ich auch interessant, eine der wenigen Künstler mit diesem Hintergrund, puerto-ricanischen Hintergrund, die es überhaupt geschafft haben, einen Oscar zu gewinnen. Und hat dann nebenbei aber auch noch einen Emmy gewonnen, einen Grammy und einen Tony. Also das sind diese Fernseh-Awards und Grammy kennt ihr als der Musik-Award, der größte. Also die hat wirklich alles abgeräumt, die Frau. Und hat eine große Karriere nochmal hingelegt. Das soll natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Und sie weilt auch noch unter uns, was mich auch immer freut.
Vermutlich den Film beide nicht gesehen haben, richtig?
Die West Side Story habe ich tatsächlich mal gesehen. Ui. In der Schule im Musikunterricht haben wir uns den mal angeguckt. Ich glaube, weil wie immer der Lehrer nicht wusste, was er noch mit uns machen sollte. Und dann haben wir West Side Story geguckt. Ja. Fand ich unglaublich affig. Vor allem, weißt du, wenn Gangs tanzend gegeneinander antreten, statt sich mit Messern zu duellieren, wie man sich das vorstellen würde.
Sowas können wir nicht verstehen, weil wir sind irgendwie, ich weiß nicht, sind wir zu dumm oder.
Ja, ist halt nicht unser Thema. Ne? Ist nur so, also, tanzen ist nicht so mein Thema, das ist so.
Nee, weil wir es ja auch nicht können und wahrscheinlich ziemlich stumpfe Burschen sind.
Ne? Das muss auf jeden Fall, was den Filmgeschmack ist, angeht, bitte. Muss das so sein, ja. Kommen wir mal zu dem von dir schon erwähnten Harry Marsh. Ihr erinnert euch vielleicht noch ganz kurz, das war derjenige, den Chingachgook und Lederstrumpf am Anfang des Films treffen, der eben auf dem Weg ist zu Tom Hutter, dem Besitzer dieses Hausbootes, weil er ihm unter anderem neue Fallen vorbeibringen möchte und mit ihm zusammen ja dieses Fellgeschäft aufzieht, beziehungsweise, wie wir ja schon verraten haben, eigentlich ein Scalp-Geschäft. Da vielleicht auch nur ganz kurz zum Hintergrund. Es war damals tatsächlich so, dass die Engländer, ich habe es gerade schon ja erwähnt, die waren ja die damaligen Kolonialmachthaber, hatten tatsächlich Geld, haben die für Indianer Scalpe bezahlt, um sich diesem Indianerproblem, wie sie es nannten, um dem eben Herr zu werden. Und da deswegen gingen Leute wirklich auf die Menschenjagd, man muss es so sagen, wie es gewesen ist, und haben denen dann wirklich die Kopfhaut runtergeschnitten, so brutal das jetzt auch klingt, aber so war es wirklich, um damit eben Geld zu verdienen. Und das macht Harry Marsh zusammen mit diesem Tom Hutter auch.
Ja, das bedeutet, glaube ich, für die Indianer, dass sie dann nicht in die göttlichen Gefilde einkehren
können. Nach ihrem Glauben können sie das nicht,
ohne Skalp.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Und dieser Harry Marsh wird gespielt.
Ja, und das ist ja auch, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist ja auch der Grund dafür, dass die Huronen so energisch sind in ihrem Hass auf Old Tata. Ja,
genau, ne? Genau. Deswegen, das ist der Grund, weil sie dieses Skalp unbedingt wiederhaben wollen, weil sonst eben ihre Toten nicht in die ewigen Jagdgründe einziehen können. Genau. Der Darsteller ist Forrest Tucker. Ein sehr, müsst ihr euch auch vorstellen, ein sehr großer Mann. Der trägt nämlich auch auch am Ende des Films die schon jetzt häufiger erwähnte Kanone noch einen Berg hoch. Auf den Schultern bricht dabei zusammen und schafft das wirklich nur, weil er auch ein ehemaliger Footballspieler war, das sieht man auch. Ja. Und der hat eben auch in einigen Filmen mitgespielt mit doch größeren Stars als jetzt Lex Barker. Aber er war so ein, ich würde sagen, das ist so ein Nebendarsteller gewesen. Also er hat in wirklichen Filmen mit Gary Cooper mitgespielt, unter anderem der Westerner oder auch mit Stars wie John Wayne, Randolph Scott, den wir hier auch schon erwähnt haben, oder Rod Cameron. Und der ist eben vor allem aus B-Filmen bekannt, aber auch aus einigen A-Filmen.
Eins von den vielen Gesichtern, die man immer wieder sieht, aber deren Namen man nicht kennt.
Genau, wo man einfach, jetzt kennt ihr ihn, das ist Forrest Tucker. Ja. Ist leider auch schon verstorben, 1986, aber er gibt eben in diesem Film den Harry Marsh, genau, also den einen der Skalpjäger. Dann den jetzt schon sehr oft erwähnten Tom Hutter, also den Vater dieser beiden Töchter, der Hattie eben und der Judith. Und das ist auch so eines dieses Gesichter, was man total oft schon gesehen hat, aber wo man auch nicht weiß, oh, woher kenne ich den nochmal? Der heißt in echt J.C. Flippen. Flippen finde ich auch einen geilen Nachnamen, muss ich sagen. Und der hat auch unter anderem immer an der Seite von ganz vielen A-Schauspielern gespielt. Also der war auch in A-Filmen zu sehen. Ist so ein Gesicht, was wir auch bestimmt aus dem einen oder anderen John Wayne-Film kennen, unter anderem aus dem Film Die Düsenjäger. Ist, glaube ich, ein Kriegsfilm. Aber der gibt es auch aus Western auf jeden Fall, den Mann.
Düsenjäger habe ich auch gesehen, hat schöne Farben, aber ansonsten uninteressanter
Film. Also eben auch ein Nebendarsteller für viele John Wayne-Filme, aber auch mit James Stewart hat er mitgespielt. Ich glaube, Meuterei am Schlangenfluss war der dabei, um den Film auch nochmal zu erwähnen. Ja. Also das sind Filme, wo der auf jeden Fall mitgespielt hat.
Ich denke gerade an Flipper, aber das passt jetzt nicht.
Flipper besprechen wir vielleicht anders. Das ist aber mit dem großen Chuck Connors als Vater. Okay. Ja, auch sehr gut. Auch ein sehr großer B-Western-Schauspieler übrigens. Ja, über den reden wir vielleicht auch nochmal, über Chuck Connors.
Hatte der nicht auch eine Fernsehserie?
Ja, er hat auch eine Fernsehserie. Also die Flipper, die Fernsehserie, hat er den Dad gespielt. Ja, und dann ist der auch nach...
Fernsehserie.
Ja, Santa Fe irgendwie so, ja. Müsste man nochmal nachgucken. Falls ihr wisst, wie diese Serie hieß, schreibt uns das auf jeden Fall gerne.
Ich meine, unsere Hörer können ja auch mal was gucken.
Ja, so ist es. Ja. Dann haben wir den, und das haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen, über Chingachgook. Also Chingachgook gehört zum Stamme der Mohikaner, ist damit auch ein natürlicher Feind der Huronen. Das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen. Wird gespielt von dem Mexikaner Carlos Rivas und sieht wirklich auch aus wie ein Mohikaner. Also er hat diesen, diesen irokesischen Haarschnitt, trägt eine schöne Bärenkrallenkette, ja.
Also er hat, diese Huronenfrisur ist aufgeklebt, montiert, geklebt auf eine Hautmaske, so eine Art Folie, Hautfolie, und die hat er sich so übergezogen, und immer wenn man hinter den Kopf ein bisschen in den Nacken wirft, dann kann man das erkennen. Das ist der Nachteil, wenn man über so ein scharfes Blu-ray-Bild verfügt. Ne?
Da, über das reden wir gleich auch nochmal.
Ja,
genau, stimmt. Also das ist Carlos Rivas, der ist jetzt allerdings, ich weiß gar nicht so, seine bekanntesten Rollen waren noch der König und ich, das kenne ich jetzt nicht so. Da hat Jule Brunner noch mitgespielt, vielleicht auch nochmal ein A-Schauspieler, den man da erwähnen kann. Und ja, in dem Film ist er einfach, spielt er eben Chingachgook, diesen Mohikaner, der eben auch der beste Freund gleichzeitig ist von, das darf man auch nicht vergessen, von Lederstrumpf, eben Lex Barker. Und
tatsächlich hieß der Carlos Rivas Karl Weber.
Ja, das ist interessant, das wollte ich nämlich jetzt noch sagen. Also in Wirklichkeit hieß der Karl Weber, weil der Vater war nämlich Deutscher und die Mutter war Mexikanerin. Also er war auch mexikanischer Staatsbürger, hieß aber eigentlich Karl Weber, weil sein Vater eben Deutscher war. Hat sich dann aber den Künstlernamen Carlos Rivas gegeben. Ja. Auch sehr schön. Ist leider auch schon verstorben 2003, hat aber ein bisschen länger gelebt als Lex Barker.
Ja. Ich möchte spontan dazu sagen, also ich kenne ihn nur in dieser Rolle, aber der verleiht dieser Figur des Chingachgook, wie ich finde, sehr viel Würde und Glaubwürdigkeit. Und ich habe ihn eben immer einen würdigen Freund vom großen Lex gesehen.
Ja. Ne? Also absolut recht. Und ist ja auch ein gutes Gespann. Ich meine, so Freundschaften, so ein Duo, das mag man im Film. Und da sind die beiden, also Lederstrumpf und Chingachgook, sind auch ein richtig gutes Duo. Ja. Also die sind auch einfach, da weißt du, da kann alles passieren, die werden immer zusammenhalten, die beiden. Ja. Als letztes hatten wir noch, die erwähnen wir jetzt einfach noch, um das Ganze abzurunden, da hatten wir noch die von der Judith, also die Schauspielerin, die Judith gespielt hat, das war Kathy O'Donnell. Da habe ich gar nichts drüber gewusst, bis ich dann las, dass sie aber doch auch in einem Film Noir mitgespielt hat. Vielleicht kennst du den Polizeirevier 21 mit Kirk Douglas, hat mir jetzt nichts gesagt, aber im Film Noir kennst du dich ja manchmal ein bisschen aus, oder du kennst ja auch einige.
Ja, nee, weiß ich nicht, aber sagt mir jetzt nichts.
Die kenne ich nämlich auch nicht, aber die hat einen ganz großen Klassiker auch aus den 60er Jahren gespielt, ich glaube, der ist von 1960, Ben Hur, da hat sie nämlich auch mitgespielt, der Film, der ja, glaube ich, neben Titanic die meisten Oscars bis heute hatte, mit 11 Oscars, ich glaube, Titanic und Ben Hur sind die beiden einzigen Filme mit 11 Oscars, korrigiert uns da gerne, wenn das mittlerweile schon ein weiterer Film geschafft hat, aber das sind meine einzigen Filme, die ich kenne, die das geschafft haben, und da hat die auch noch mitgespielt. gespielt. Also ihr seht, insgesamt kann man zusammenfassen, für diesen Film wurden schon auch Leute gecastet, die jetzt nicht völlig unbekannt waren. Also wenn wir jetzt nochmal an den Film
von davor... auf jeden Fall nicht untalentiert.
Ja. Ne? Und vor allem, wenn wir an den Film von davor denken, den wir das letzte Mal besprochen haben, also oder all die Filme, die wir davor besprochen haben, all diese B-Western, da waren nicht halb so viele bekannte Gesichter dabei, wie das jetzt in diesem kurzen 77-minütigen Streifen der Fall gewesen ist. Ja. Das vielleicht ganz kurz zu den Schauspielern. Was ich noch sagen wollte, und darüber müssen wir jetzt natürlich sprechen, weil wer hat überhaupt Regie geführt bei diesem Film? Da wollte ich nämlich sehr gut, mein Vater hat gerade schon den Finger erhoben. Darüber wollen wir natürlich noch sprechen. Der Regisseur war Kurt Neumann.
Ja.
Kurt Neumann klingt ja jetzt auch wieder ziemlich deutsch.
Ist auch ein Deutscher, der ist immigriert in die USA. Und ich kenne ihn als Kenner und Liebhaber von Schundfilmen, kenne ich ihn aus dem Science-Fiction, als Regisseur des Science-Fiction-Klassikers Die Fliege.
Ah, oh, den kenne ich auch. Ja, der ist geil.
Ja. Ja, also sagen wir jetzt auch nichts drüber, weil das würde zu weit führen oder so, aber ich finde...
Aber schreibt uns gerne, wenn ihr was über Die Fliege wissen wollt, schreiben wir euch das.
Ja, das ist großartig. Am Schluss, ich muss dann doch ein bisschen was erzählen, an woran ich mich erinnern kann, also ich glaube, das ist der Horrordarsteller Vincent Price.
Ja, sehr richtig.
Er spielt einen durchgeknallten Wissenschaftler, der sich immer wieder zurückzieht in die Einsamkeit seines Labors. Das ist die Standardfigur des Mad Scientists. In sehr vielen Horrorfilmen ist das eine feste Größe bei den handelnden Personen, der Mad Scientist. Und er zieht sich da immer zurück und man weiß auch gar nicht so genau hinter seiner ewig verschlossenen Tür und so. Und dann macht er da Experimente und verwandelt sich natürlich versehentlich, irrtümlich in eine Fliege.
Das passiert deswegen.
Allmählich.
Nicht allmählich, sondern er möchte sich ja klonen. Weißt du das noch? Das ist ja das Ding.
Aber du darfst das nicht verwechseln mit dem neuen. Nicht mit dem von aus den 80ern.
Nee, ich meine den alten. Und dann ist es ja so, dass er eine Apparatur entwickelt, das müsst ihr wissen. Und er will sich eigentlich, er will sich nicht klonen, Leute, sorry, ich korrigiere mich. Er will sich kleiner machen, schrumpfen will er sich oder vergrößern. Das soll diese Maschine können. Und dann geht er in diese Maschine rein und in der Maschine, als er die anmacht, ist noch eine Fliege und plötzlich hat er den Kopf einer Fliege.
Ja.
Und das ist das Gruselige an diesem eigentlichen Film. Und da kommt natürlich Vincent Price, perfekter Schauspieler dafür auch.
Ja.
Und das ist das Verrückte an diesem Film.
Und am Ende, du scheinst ihn ja auch gut zu kennen, den Film, sag mir, wenn ich mich da richtig erinnere, war es doch so, dass er sich dann vollends in eine Fliege verwandelt.
Er hat noch den Körper eines Menschen aber.
Er sitzt am
Ende des Films auf dem Blatt, und seine Frau erkennt ihn nicht wieder.
Ja, aber winzig klein geschrumpft. Mit dem Körper eines Menschen.
Aber mit dem und
Fliegenkopf.
Und er versucht sie zu rufen.
Und er summt. Genau. Er kann nicht, er kann nur summen. Und die Frau
und sie geht dran vorbei,
sitzt da und sucht ihren Mann, nehme ich an. Und er ist doch da und sie kann ihn nicht wahrnehmen, weil kann sie nicht als ihren Ehemann erkennen.
Großartig. Also da auch wirklich nur großen Applaus nochmal auch an den Drehbuchautor dieser Geschichte und an Kurt Neumann, weil dieser Film wirklich großartig inszeniert ist.
Ja, und er hat auch gedreht einen Film, da kenne ich nur den Titel, Der Sohn Alibabas.
Aha, okay.
Ist auch von ihm.
Ja.
Ich stelle ich mir jetzt ganz großartig vor. Also Die Fliege, das ist sein, der ist Kultregisseur geworden aufgrund dieses Science-Fiction-Klassikers, den wir gerade beschrieben haben.
Also Die Fliege, guckt euch das unbedingt mal an, das lohnt sich wirklich, auch wenn wir jetzt schon das Ende erzählt haben, aber wie es dahin führt, guckt euch das auf jeden Fall an. Was man auch noch kurz erwähnen muss, weil wir haben heute schon über Tarzan gesprochen, vor Lex Barker hat nämlich Johnny Weissmüller die Tarzan-Filme gespielt. Der war ein ehemaliger Schwimmer, Olympionik und so weiter und der war der erste Tarzan, der ist bis heute auch sehr gekultet bei vielen Leuten, bei meinem Vater und mir nicht so sehr. Wir finden tatsächlich andere. Ich finde auch Gordon Scott beispielsweise viel geiler als Tarzan noch. Der ist auch ein guter Tarzan. Ja. Aber ist egal. Aber der hat einige mit dem Johnny Weissmüller. Mit dem ersten Tarzan hat er auch einige Filme gemacht, der Kurt Neumann.
Ja.
Was wir an der Stelle, wo wir gerade noch über die Drehbuchautoren gesprochen haben, nicht unerwähnt lassen wollen, also ich zumindest möchte das nicht unerwähnt lassen.
Dann will ich das auch nicht unerwähnt lassen.
Sehr schön. Wir haben ja noch kurz darüber gesprochen, warum ist dieser Film eigentlich so kurz? Einmal gab es den Grund, den deutschen Grund, war die Brutalität, also deswegen wurde der Film in Deutschland gekürzt. In den USA wurde der aus einem anderen Grund gekürzt. Der wurde nämlich da auch nochmal um 7 Minuten gekürzt. Das lag aber nicht daran, dass man den zu brutal fand. Da waren die Amerikaner anscheinend ein bisschen lockerer. Das lag daran, dass also man hat den Film gekürzt, weil der Film in der Zeit entstanden ist, als der McCarthy, Senator McCarthy, sehr auf Kommunistenjagd war innerhalb Hollywoods. Und der damalige, der erste Drehbuchautor, der wird auch witzigerweise in den Credits gar nicht genannt, der eigentliche Drehbuchautor, der wurde da auch, war auf einer sogenannten schwarzen Liste. Also ihr müsst euch vorstellen, im damaligen Hollywood hat der McCarthy dafür gesorgt, dass es Listen erstellt worden sind von angeblichen Schauspielern, die angeblich Kommunisten waren, also Schauspieler und Schauspielerinnen. Und zu denen und auch Drehbuchautoren, Regisseure, die wurden da alle auf so Listen gesetzt und dann mussten die vor solchen Tribunalen erscheinen und dort eben beteuern, dass sie keine Kommunisten sind. Also in den 50er Jahren gab es eine große Angst vor Kommunisten in den USA und da wurde so eine Kommunisten-Hatz veranstaltet.
Ja,
und
kann die sich ja demnächst wieder holen, ne?
Wer weiß, was passieren wird. Ja, kann natürlich sein. Und der eigentliche Drehbuchautor oder der eigentliche Drehbuchautor, auf dem eben auch das meiste eigentlich oder der Anfang auf jeden Fall dieser Geschichte von Lederstrumpf, dieser Verfilmung fußt, der ist dem Ganzen auch zum Opfer gefallen und wird deswegen auch noch nicht mal in den Credits genannt. Wir haben es an der Stelle, haben wir ihn noch mal erwähnt.
Übrigens, da du ja gerade irgendwie dich gerade sortierst, ja. Mir fällt ein, also Kurt Neumann hat auch mit Johnny Weissmüller Tarzan-Filme gedreht. Es gibt aber auch mindestens einen, da hat er als Tarzan-Darsteller hat er da den Lex Barker gehabt. Ja. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Vielleicht war das sogar das Blaue Tal. Wollte ich jetzt nur erzählen. Die kannten sich also schon vor dem Wildtöter-Film, vor dem Vorlederstrumpf. Neumann und Barker.
Genau, und ich will natürlich seinen Namen hier auch nicht unterschlagen, also war Dalton Trumbus, so hieß der Drehbuchautor, der eben nicht erwähnt wurde und auf diese schwarze Liste damals kam, weil er angeblicher Kommunist war, was er auch gar nicht gewesen ist. Und daraufhin haben das Ganze, und das haben wir ja auch gerade schon erwähnt, eben Kurt Neumann zusammen mit einem anderen Drehbuchautoren dann vervollständigt und so wurde dieser Film dann doch noch in die Kinos gebracht. Jetzt kommt der Teil, und auf den freue ich mich irgendwie mal so ein bisschen. Ja. Jetzt mein Vater wieder gefragt, denn jetzt kommt nämlich das, was ich nie sagen kann, weil mein Vater hat diese ganzen DVDs oder Blu-Rays, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und jetzt sag mal was zu dieser Veröffentlichung, weil die Veröffentlichung von außen kann doch was.
Ja, ich schwärme ja dann oft von Bildqualitäten und so. In diesem Falle ist die vollkommen in Ordnung, alles ein bisschen körnig. Ist dir das
auch? Ja, aber das muss ich auch sagen. Also für eine Blu-Ray habe ich gedacht, also da muss echt einiges an den Filmbändern kaputt sein, weil ihr müsst euch vorstellen, sehr viele Schlieren, teilweise auch mal ein bisschen so Probleme mit Hell-Dunkel, gibt es auch ein paar Probleme. Ja. Also die müssen alles gegeben haben. Oder, und das wollte ich dir mal fragen, ich habe gedacht, es ist Koch Media mal wieder, das sind Filmjuwelen, so heißt diese Firma, die das veröffentlicht hat. Hast du da irgendwelche, weißt du da, ist das Schrott?
Nein, das ist insgesamt ja nicht schlecht, aber...
Nee, aber ich meine die Firma Filmjuwelen, liegt das an denen oder liegt das tatsächlich am Film?
Nein, also ich habe natürlich von diese Herausgeber Filmjuwelen, habe ich auch einige Filme. Bei Filmjuwelen ist das unterschiedlich. Mhm. Also du hast recht, für eine Blu-ray ist das ein bisschen enttäuschend. Die Farben sind nicht schlecht, aber...
Die Farbtechnikolore an der Stelle, muss man wieder erwähnen.
Ja. Die spielen bei uns ja eine große Rolle, also farblich ist das in Ordnung, aber wie gesagt, sehr körnig und manchmal auch ein bisschen undeutlich, aber trotzdem insgesamt, wenn ich dafür eine Schulnote geben sollte, dann würde ich dafür die Note befriedigend geben, wir haben letztes Mal geschwärmt, da hatten wir, glaube ich, die Höhle der Gesetzlosen und da habe ich sehr geschwärmt von der Farbigkeit dieses Films, das können wir jetzt ja nicht so wiederholen. Dafür kostet er aber auch keine 64 Euro. Also wer sich für den Film interessiert, den kann man ziemlich günstig erwerben, so um die 10 Euro, 10, 12, 13, 14 Euro oder so. Und ich würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Ich wollte jetzt noch was sagen. Ich weiß nicht, ob mein Sohn das jetzt vorhatte, aber ich vergesse es sonst. Also mich verzaubert der Film. Ich würde sagen, das ist jetzt so von der Regie her. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber das ist einfach so. Vielleicht liegt es an der Männerfreundschaft. Zum großen Teil liegt es an Lex Barker, aber genauso auch an der Art und Weise, wie sein Freund Chingachgook verkörpert wird oder auch an diesem genialen Hausboot. Mhm, ne? Ja. Also irgendwie, das ist so ein sicherer Zufluchtsort, von dem man eigentlich denkt, da sei man sicher und dann ist man es dann am Ende oder doch nicht, weil die Huronen einfach nicht aufgeben und an diese Scalps wollen und so. Also ich kann das nicht genau benennen, aber
Zauber muss man auch nicht benennen, weil deswegen heißt es Zauber, weil es im Grunde nicht benennbar ist, und das hat für mich dieser Film. Ja. Ich kann es mit besonderen Regieeinfällen oder genialen Einstellungen oder einem tollen Drehbuch
gibt es nicht.
Kann ich das nicht begründen.
Nee. Ne? Nee, das ist so, ich glaube, das ist so, wenn ich das jetzt so höre, wie du es beschreibst.
Hast du
es
auch gespürt?
Ich habe es nicht so gespürt, aber ich habe das mit anderen Western ja auch. Ja. Aber und das ist einfach, ich glaube, was mein Vater gerade auch damit immer meint, oder was er generell mit dieser B-Western-Welt, die du ja auch so liebst, und deswegen machen wir ja diesen Podcast, weil vor allem diese Filme es dir auch angetan haben, das sind ja oft so für dich auch so Feel-Good-Movies, sagt man. Ja, ja. Also das machst du an und dann kommt so eine Atmosphäre in den Raum, die ist warm, die ist herzlich, gerade bei dem Film, weißt du, und du merkst auch, eben auch dieses bisschen Kindliche, das ist auch so ein bisschen wie also andere Trapper-Filme, ne? Es gibt ja auch so andere Trapper-Filme aus der Zeit, die Disney produziert hat beispielsweise, das ist einfach so, da hat man einfach Bock drauf. Ne? Das ist jetzt nicht schlecht, also ich liebe, aber das holt einen Erwachsenen natürlich jetzt nicht ab. Aber wenn man so wie du als Kind das schon gesehen hat, dann verstehe ich das vollkommen. Ich habe den tatsächlich als Kind nie gesehen. Ich kenne nur die Lederstrom-Verfilmungen mit.
Wahrscheinlich ein durchschnittlicher B-Film,
was er ja auch ist.
Genau.
Ne? Ja. Und ich kenne tatsächlich auch nur die Lederstrom-Filme. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich kannte nur die Lederstrom-Filme bisher mit Helmut Lange oder Helmut Lang, also diese deutschen auch. Es gibt auch deutsche Verfilmungen, auch ein Vierteiler.
Finde ich übrigens ganz gut.
Jetzt sind ganz putzig gemacht, auf jeden Fall. Werden aber auch nicht besser, aber haben sich auf jeden Fall mehr Mühe gegeben, finde ich, als mit den Winnetou-Filmen, muss ich sagen.
Ja. Finde ich auch.
Genau. Wolltest du noch was ergänzen?
Jan? Ja, wobei sich hier das Drehbuch doch schon sehr ans Original hält.
Das war das, was ich eingangs meinte. Also sie haben schon sich versucht, wirklich für einen B-Film auch beachtenswert versucht, sich an doch die ja doch auch sehr dicke Romanvorlage irgendwie daran lang zu hangeln. Und wir haben eben auch ja hier versucht, wie ihr gemerkt habt, euch eben auch die Handlung deswegen möglichst nahe zu bringen und hoffen an der Stelle natürlich auch, dass ihr jetzt auch ein bisschen kapiert habt, um was es geht. Aber ich glaube, das ist uns gelungen. Ich würde sagen, es ist langsam Zeit für eine Bewertung dieses Films, oder?
Ja. Also ich suche immer noch nach einem Grund, warum der Film so einen Zauber hat für mich. Vielleicht sind es ja auch die, also auf jeden Fall das Kostüm, ne? Also diese Ledermontur mit den Fransen, das habe ich immer geliebt und lieb das heute noch, ne? Von Kopf bis Fuß in Tierleder eingehüllt zu sein. Das,
so wie man sich das auch vorstellt bei einem Trapper, ne?
Sieht großartig aus, ne?
Komm mal raus, wie viel
Sterne? Also wir machen ja immer, das kennt ihr schon, oder vielleicht hören uns ja auch eher manche von euch zum ersten Mal. Bei uns ist es so, wir machen immer 5 Sterne das Maximum und 0 Sterne ist halt Schrott. Hatten wir noch gar nicht. Im letzten Film hatten wir 2 Sterne gegeben. Also ich hatte 2 Sterne, du hattest 3 Sterne gegeben. Das war die Höhle der Gesetzlosen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. War auch sehr unterhaltsam, fand ich, wie wir das gemacht haben. Also bisschen Eigenlob an der Stelle. Genau, deswegen hört da gerne mal rein, aber ich würde jetzt sagen, mein Vater haut jetzt mal seine Bewertung raus.
Ja, das ist schwierig, wie soll ich Zauber bewerten? Ne?
Ja, du kannst machen, was du möchtest.
Ja, also ich habe das ja versucht zu beschreiben, also auch damals die Bewaffnung, ne? Also die Armierung, immer nur ein Schuss und den musste man dann mit so einem Ladestock musste man ja erst Pulver reinschieben, dann die Kugel drauf und so.
Diese Vorderlader, die alten.
Das heißen die Vorderlader, wunderbar. Da musste ja jeder Schuss sitzen. Mhm. Das verhinderte auch dieses öde Geballer, was ja manche Western also für mich sehr störend empfunden wird. Ich liebe Duelle und so weiter, aber nicht dieses Massengeballer verhindert sowas ja auch. Ja. Also die altertümliche Armierung, die gefällt mir sehr gut. Also ich würde eben, also jetzt rein persönlich wegen seines Zaubers 3 von 5 Punkten geben. Ansonsten ist es, wie ich es gesagt habe, ein durchschnittlicher B-Western. Für mich nicht und wie ich auch gehört habe, für viele andere, die das mit 10, 12, 11 Jahren gesehen haben, denen geht es ähnlich wie mir. Mhm.
Ja, 3 von 5 finde ich auf jeden Fall ordentlich für den Film. Ich glaube, da schließe ich mich einfach an. Was mir fehlt, ist natürlich dieser kindliche Bezug. Da habe ich den Film halt nicht gesehen. Ich habe ihn ja vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen. Dann wirkt es ein bisschen anders. Nee, aber ich finde auch, also Lex Barker, erstmal ein interessanter Typ, interessante Biografie. Und den Film hat er auch auf jeden Fall gut geschauspielert. Deswegen kriegt der Film von mir auch 3 von 5 Voll, Sternen.
Gar nicht gedacht, sind wir uns einig.
Das nächste Mal, und da muss ich meinen Vater ein bisschen zu überreden, muss ich sagen, reisen wir wirklich das an das schon jetzt heute auch einmal erwähnte Italien. Und in den 60er Jahren haben die Italiener ja es auch wirklich faustdick hinter den Ohren gehabt und haben sich dem amerikanischen Filmgenre angeeignet und haben wirklich einige Western auch gedreht. Also wir werden das nächste Mal über einen sogenannten Spaghetti-Western reden, aber jetzt nicht über einen der Bekannten. Also wir reden jetzt nicht über einen mit Clint Eastwood. Also wir reden nicht über die Dollar-Trilogie-Filme, die wollen wir mal ausklammern, weil da gehen wir von aus, die kennt ihr alle. Ja, alle, die Western-Filme kennen, kennen diese Filme. Also wir werden auch nicht über Spielmeyers Lied vom Tod jetzt reden oder so. Nein, wir reden über einen, aber nicht ganz unbekannten Schauspieler, nämlich Giuliano Gemma oder Gemma. Ich bin im Italienischen nicht so mächtig, obwohl mein Nachname ist eigentlich, gut, das ist egal. Ja. Auf jeden Fall reden wir über den tollen Spaghetti-Western Ringo kommt zurück. Und ich bin mal sehr gespannt, mein Vater wird ihn sich nochmal angucken bis dahin, ob er sich dazu hinreißen lässt, doch zu sagen, Spaghetti-Western sind gar nicht so scheiße.
Ja, für mich ist das seelenloser Schrott, aber ich gucke mir den Film auf jeden Fall an. Viel aber es ist schade, dass ich Sprachkenntnisse nicht genetisch weiter vererben. Ne?
Das wäre gut. Ne?
Dann könnten wir
jetzt diesen Film auf Italienisch gucken.
Könntest du Polnisch, ja. Ne? Polnisch von der Mama, ja. Italienisch aus meiner Familie.
Stimmt. Fabelhaft. Das wäre toll. Ja, so sind wir einfach nur Kartoffeln und können nur eine Sprache einigermaßen gut. Ihr hörtet ja auch heute Frugte. Übrigens, ihr Lieben, gibt es nicht. Also benutzt dieses Wort nicht, außer ihr wollt diesen Podcast zitieren. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann verteilt gerne Sterne an uns. Ihr findet uns wirklich auf allen Streaming-Podcasts. Da habe ich unseren Podcast überall hochgeladen. Also wenn ihr keine Spotifyaner seid, ihr findet uns auch bei Amazon, bei Apple, überall könnt ihr uns hören und lasst da gerne auch positive Kritiken da. Schreibt uns auch gerne, traut euch. Ihr findet uns nämlich auch bei Instagram unter den B-Western-Sheriffs. Da könnt ihr uns auch gerne kleine private Nachrichten schreiben. Da könnt ihr zum Beispiel auch mal sagen, wie ihr die letzten Filme so fandet, die wir empfohlen haben. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, aufgesattelt, weiter galoppiert. Jetzt geht es Richtung Italien. Ich freue mich drauf.
Ja, wir hören uns.